Wir wollen heute etwas über Petrus nachdenken, eine Person, die uns sicherlich recht gut bekannt ist, wie er verändert wurde in der Erziehungsschule unseres Herrn. Ich lese einige Verse vor aus Johannes Kapitel 1. Da haben wir wahrscheinlich die erste Begegnung. Ab Vers 35. Des folgenden Tages stand wiederum Johannes, der Täufer, und zwei von seinen Jüngern, und hinblickend auf Jesus, der da wandelte, spricht er: Siehe, das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen, spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi, das heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Und sie kamen und sahen, wo sich aufhielt, und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die sechste Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Das verdolmetscht ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach: Du bist Simon, der Sohn Jonas. Du wirst Kephas heißen, was verdolmetscht wird Stein. Dann aus Lukas, Kapitel 5, ab Vers 1, es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an den See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am See stehen, die Fische aber waren aus demselben getreten und wuschen ihre Netze. Er aber stieg in eines der Schiffe, welches Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahr hinaus auf die Tiefe und lass eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch uns bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz hinaus hinablassen. Und als er dies getan hatte, umschlossen sie eine Menge Fische, der Netz riss. Sie winkten ihren Genossen in dem anderen Schiff, und sie dass sie kamen und ihnen helfen, und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, so dass sie sanken. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst, und alle, die bei ihm waren, über den Fang der Fische, den sie getan hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne Zebedäus, welche Genossen von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als er das Schiff ans Land gebracht hat, verließen sie alles und folgten ihm nach. Also, zunächst mal der Steckbrief. Sein Name haben wir gelesen, zunächst einmal Simon. Den kennen wir ja als einen der Söhne Jakobs. Das bedeutet Erhörung. Und sein neuer Name, den er bekommt, Petrus. Stein oder in Aramäisch Kephas. Familienstand. Verheiratet, richtig. Er hat eine Schwiegermutter, das wird uns in den Evangelien Matthäus und Markus beschrieben, auch in Lukas Evangelium. Und wir lesen auch im Korintherbrief, dass Paulus eine Anspielung darauf macht, habe ich nicht das Recht, auch eine Frau umherzuführen wie Kephas und auch die übrigen Apostel. Also der Petrus war verheiratet und offensichtlich hat er auch später als Apostel seine Frau mit auf die Reise genommen. Wohnort, zuerst Bethsaida, dann Kapernaum, das ist nicht weit voneinander entfernt. Und dort besaß er ein Haus mit Andreas, seinem Bruder. Und seine Schwiegermutter lebte entweder dort mit im Haus oder war da zu Besuch. Das können wir nicht so ganz genau sagen. Also ein Hausbesitzer. Beruf Fischer. Und er hat gemeinsam mit Andreas und Jakobus und Johannes, also den beiden Söhnen des Zebedäus, und einigen Tagelöhnern so ein Kleinunternehmen, würden wir sagen, das scheinbar ganz gut florierte. Besonderheiten, was jetzt seinen Charakter betrifft, was war das für ein Typ? Cholerisch. Leithammel. Sanguiniker. Fehlen nur noch zwei. Bitte? Herz auf der Zunge. Also auf jeden Fall war er ein Führertyp, ein Leithammel, das ist sicherlich richtig. Ich würde auch ihn mehr einschätzen als Sanguiniker. Wir finden ihn in der Auflistung der Jünger immer an erster Stelle. Das hat sicher was zu sagen. Ein Mann, der sehr impulsiv war, auch sehr spontan war, begeisterungsfähig. Er war meist Wortführer. Und er war einer, der auf seine eigene Kraft vertraute. Und wenn wir uns seine Charakterschwäche ansehen, was würdet ihr da sagen, so auf Anhieb? Wo lagen hier seine Gefährdungen? Die hängen natürlich jetzt schon mit dem zusammen, was wir gesagt haben. Verzagtheit würde mir nicht als erstes einfallen, aber das hängt schon damit zusammen. Zornig könnte er werden, ja. Selbstüberschätzung, richtig. Oberflächlich. Unbesonnen. Passt ja alles zusammen irgendwie. Also ich würde zunächst mal sagen, ein unnüchternes Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist ja so ein Problem. Auch unter uns Christen darf man Selbstvertrauen haben. Ein gesundes schon. Ja, was heißt das, ein gesundes Selbstvertrauen? Also ich denke mal, dass wir in den Bereichen der Moral und in geistlichen Bereichen uns nicht vertrauen sollten. Da wissen wir gar nicht, was in unseren Herzen alles drinsteckt. Und deswegen muss Gott uns ja auch durch manche Nöte und Schwierigkeiten führen, damit wir das langsam kennenlernen. Das haben wir bei Mose und auch bei Elia sehr deutlich gesehen. Also was Moral betrifft, da würde ich mich nicht auf mich verlassen können. Und was geistliche Dinge betrifft, da bin ich auf den Herrn angewiesen, auf seine Leitung, auf seinen Geist. Und wer da auf sich selbst vertraut, der ist ein Narr, sagt, glaube ich, Salomo. Das ist Dummheit. Aber in irdischen Bereichen, in menschlichen Bereichen, wenn es um Fertigkeit geht, um unseren Beruf geht, dann dürfen wir ruhig ein Selbstvertrauen haben und dann ist das natürlich negativ, wenn uns das fehlt. Ich würde mich keinem Bergführer anvertrauen, der nicht weiß, wo er hingeht oder kein Vertrauen hat oder sonst irgendwas. Oder einem Chirurg, dem schon die Hände zittern, wenn er sein Messer nimmt, um mich da irgendwie zu bearbeiten. Natürlich gehört da Selbstvertrauen zu und das dürfen wir haben, wenn wir eine Fertigkeit haben, etwas gelernt haben, etwas können. Ein Fußballspieler, ein Stürmer, wenn er einen Elfmeter schießen muss, dann nimmt man diejenigen, die Selbstvertrauen haben. Ist doch ganz klar. Und das ist doch nicht verkehrt. Das dürfen wir haben, dann dürfen wir dankbar sein. Nur, wir müssen die Grenzen kennen, wir müssen nüchtern sein, wie Jakob ganz richtig sagte, in Bereichen, wo die Bibel sagt, wo wir uns nicht vertrauen sollten, da sollten wir auch kein Selbstvertrauen haben. Also vertrau niemals auf deine Ehrlichkeit oder auf deine Selbstbeherrschung, dann bist du ein Idiot. Denn wenn du der Herr dich dann nicht bewahrt, dann bist du zu allem fähig. Und da haben wir zig Beispiele für in der Bibel. Da müssen wir uns wirklich ganz nah beim Herrn aufhalten. Interessanterweise, man sollte es meinen, das wäre ein Stückchen widersprüchlich, solch eine Führernatur wie Petrus neigt gleichzeitig zur Menschengefälligkeit. Auf den ersten Blick meint man, dass das passt doch irgendwie nicht zusammen. Solche Leute, die auf sich vertrauen, die so ein gesundes Selbstbewusstsein haben, haben die da gefahren mit, Menschen gefahren zu wollen, aber das ist leider eine Erfahrung, die wir immer wieder machen und eine Beobachtung. Er war überheblich und er, der so ein Selbstvertrauen hat, hat gleichzeitig auch Menschenfurcht. Das werden wir im Laufe des Vormittags oder auch heute Abend dann deutlich sehen. Also er war mutig auf der einen Seite und feige zugleich. Und unheimlich nervig für seine Umgebung. Und das sind solche Leute, solche Petrus-Typen, die können einem auf den Senkel gehen, sagt man bei uns, mit ihrer großen Klappe, mit ihrer Besserwisserei, mit ihrer Angeberei und dergleichen mehr. Sein geistlicher Werdegang, der ist nicht so ganz leicht zu beschreiben. Zwar berichten die Evangelisten das in verschiedener Reihenfolge, und es kommt jetzt ganz darauf an, welche Aufzählung wir da vorziehen. Aber wir können so viel sagen, dass er zunächst einmal berührt wurde von der Erweckungsbewegung, die von Johannes dem Täufer ausging. Das finden wir in Johannes 1. Irgendwie war er auf der Suche nach dem Messias, denn der Andreas sagte, wir haben den Messias gefunden. Das heißt, dass in Petrus, also in Simon damals noch, doch irgendwie ein Suchen da war, den verheißenen Messias kennenzulernen. Sein Bruder Andreas war ein Jünger des Johannes des Täufers. Er war einer der ersten Nachfolger Jesu, das haben wir in Johannes 1 gelesen. Und er sucht und findet seinen Bruder Simon und führt ihn zum Herrn. Und dieses Finden, das ist natürlich nicht geografisch gemeint, denn das war sein Bruder, sie hatten ein gemeinsames Geschäft, sondern ich glaube, hier ist mehr gemeint, dass er sein Herz oder sein Gewissen, sein Leben erreichen konnte. Also es ist seelsorgerlich gemeint. Und dann finden wir die erste Begegnung des Simon mit dem Herrn Jesus. Johannes 1, Vers 42, da blickt der Jesus ihn an, haben wir gelesen. Andreas führt ihn zu Jesus und Jesus blickt ihn an. Das haben wir ja in manchen Situationen, dass der Jesus den Petrus anblickte. Und ich glaube, das ist nicht ohne Bedeutung, der erste Augenblick, buchstäblich. Der Herr kannte ihn und seine Herkunft bis Simon, der Sohn Jonas, und er nennt ihn jetzt nun mit den neuen Namen, du sollst Stein, übersetzt bedeuten, Petrus. Interessant ist, dass es eine der wenigen Stellen, wo Petrus sprachlos ist, der sagt überhaupt nichts, der ist platt. Er soll Petrus heißen. Und ich denke, das war für den Petrus in späteren Zeiten doch irgendwie auch ein Trost, dass der Herr ihm diesen Namen gab. Denn er musste dann im Laufe seiner Nachfolge Jesu lernen, dass er alles andere war als ein Stein, auf den man sich verlassen kann, sondern manchmal war er wirklich wachsweich, ein schwankendes Rohr im Wind. Die weiteren Begegnungen mit dem Herrn, wie ich annehme, wenn wir das Johannesevangelium jetzt als Maßstab nehmen, war dann die Hochzeit zu Kana. Dort hat der Jesus das erste Zeichen und Wunder getan, wo er Wasser zu Wein macht. Ich finde das unheimlich schön, dass das sein erstes Wunder war. Er macht nicht wie Mose aus Wasser Blut. Das entsprach dem Auftrag des Mose, sondern aus Wasser Wein. Der Jesus ist also der Freudenbringer. Und wenn hier der eine oder andere noch sitzt, der sich noch nicht bekehrt hat, der hat vielleicht auch die Vorstellung oder Ahnung, naja, wenn ich mein Leben dem Herrn anvertraue, dann wird alles düster, trostlos und gesetzlich und da muss man mit einer hängenden Miene rumlaufen, wie der Redner hier vorne. Also bitte denk da nicht dran, sondern der Jesus ist derjenige, der aus Wasser Wein macht, der Freude bringt und der unser Leben wirklich mit Wärme und mit Frieden, mit Freude erfüllt. Ich glaube, das war mit auch ein Zeichen. Das wollte der Jesus damals signalisieren, dass er aus dieser Notsituation wirklich dann noch ein Freudenfest macht. Dann finden wir den Herrn Jesus in Kapernaum, Johannes 2 und Markus 1. Er predigt in der Synagoge und anschließend geht er mit Johannes und Jakobus in das Haus des Petrus. Wir lesen da, sie, also das waren jetzt wahrscheinlich Andreas, Johannes und Jakobus, sagen ihm von ihr. also dass die Schwiegermutter des Petrus krank da niederlag. Sie baten ihn für sie, Lukas 4. Und man hat den Eindruck, wenn man auf jeden Fall dem Lukas-Bericht folgt, dass Petrus noch auf Distanz zum Herrn Jesus stand. Möglicherweise hat er noch keine engere persönliche Beziehung, ganz anders wie bei Jakobus und Johannes und Andreas, aber er war hier Zeuge der Heilung seiner Schwiegermutter. Also erinnern wir uns noch einmal an Johannes 1, die erste Begegnung, der erste Augenblick. Johannes 2, Zeuge des ersten Wunders des Herrn. Dann in Markus 1, dann das Wunder in seinem Haus, die Schwiegermutter wird von dem Fieber geheilt. Man hat den Eindruck, dass der Jesus dem Petrus immer ein Stückchen näher kommt. Zuerst auf der Straße, dann auf der Hochzeit, dann in seinem Haus. Und dann kommt die entscheidende Wende in seinem Boot. Also der Herr kommt ihm schrittweise näher. Kann man bisher schon von der Bekehrung des Petrus reden? Ist sehr, sehr schwer zu beantworten, für mich wenigstens. Auf der einen Seite ja, und doch irgendwas fehlte noch. Und man könnte auch sagen, nein. Er hatte Eindrücke bekommen von dem Herrn. Er hat ihn angesehen. Er hatte Wunder erlebt. Es war auch bei ihm ein gewisses Umdenken schon da, aber die entscheidende Wende, wenn wir Lukas als Maßstab nehmen, fehlte noch. Und ich glaube, das ist ein Trost für manchen unter euch hier auch, der aus gläubigen Elternhaus kommt, wenn ich dich fragen würde, hör mal, wann hast du dich bekehrt? Dann würdest du überlegen und sagen, tja, ist gar nicht so einfach. Ich habe mich so oft bekehrt oder da waren so manche Stationen. Und wenn ihr mich fragt, dann muss ich auch sagen, tja, wann war die eigentliche Bekehrung eigentlich? Da, wo ich nachts zum Herrn geschrien habe, wo meine Eltern weg waren, ich glaube, der Herr wäre gekommen. Oder war es damals, wo ich aus dem Kino geflohen bin, ich habe mit geklautem Geld mir eine Kinokarte geguckt und damals gab es so Unterwasserfilme von Hans Haas, oder der hieß. Und das waren so an sich ganz harmlose Szenen und Naturaufnahmen unten in der Tiefe. Aber ich wurde da mitten im Kino so von dem Entsetzen gepackt, meiner ganzen Sünde und Schuld, ich bin rausgelaufen, nach Hause, habe mich an die Badewanne, in der Toilette eingeschlossen, an die Badewanne gestützt und habe geheult, zum Herrn geschrien, er möge mir doch meine Sünden vergeben. War das meine Bekehrung? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall Liebe zum Herrn, Liebe zum Wort, Liebe zu den Geschwistern war damals noch nicht bei mir zu erkennen. Der Glaube war wahrscheinlich auch noch nicht da, nur eine gewisse Sündenerkenntnis, Angst vor der Hölle. Und ob das eine echte Bekehrung und Wiedergeburt war, weiß ich nicht. Ich denke, es war dann der Zeitpunkt, wo ich gerade durch Wilhelm Busch, zunächst durch seine Bücher, dann auch durch Begegnung mit ihm, mir die Augen geöffnet wurde für das, was ich alles schon kannte, von klein auf. Nämlich, dass der Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Und das wurde mir offenbar. Er kannte seine Liebe. Da wurde mir nicht zuerst meine Sündhaftigkeit bekannt, dass ist mir erst später richtig klar geworden, aber vor allem, dass er für mich dort gestorben ist, also etwas, was ich in der Kinderstunde zigmal gesungen und gehört hatte, auswendig leiern konnte, das wurde mir eine Wirklichkeit, die mein Leben wirklich völlig verändert hat. Und zum ersten Mal konnte ich weinen, nicht über mich, sondern über den Herrn, über seine Liebe, unfassbar. Und dann entstand eine große Liebe zum Wort Gottes. Vorher hatte ich auch das Wort Gottes gelesen, aber ich musste mich zwingen dazu. Und ich habe gedacht, ich bildete mir damals auch ein, ich wäre bekehrt, ich war auch schon getauft. Irgendwas muss doch interessant an der Bibel sein. Also, jetzt besorgst du dir einen Kommentar über die Offenbarung, das ist sicher das spannendste Buch. Nimmst dir eine Konkordanz und jetzt setzt du dich hin, jetzt liest du mal die Bibel und das muss ja ganz toll sein. Das habe ich dann versucht, aber nach 10 Minuten habe ich aufgegeben, habe gesagt, das ist nichts für dich. Du bist dafür nicht geboren, dir fehlt deine Wellenlänge. Total langweilig, ich kam da überhaupt nicht klar. Könnt ihr das nachvollziehen? Ihr guckt also so begeistert. Also der Herr muss einem wirklich die Augen öffnen, das Herz verändern, damit wir Freude haben am Wort Gottes. Und das war der große Wechsel da in meinem Leben, als ich so 16, 17 Jahre alt war. Da war das Bibellesen für mich keine Qual oder eine Pflicht, sondern ich wartete nur auf den Moment, wo ich zu Hause auf meinem Dachzimmer sitzen konnte, um in diesem Wort Gottes zu lesen. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich manche Nacht hatte, wo ich mich losreißen musste, einfach wo die Freude am Herrn und am Wort Gottes mich so erfüllt hat, ja, dass ich manchmal außer mir war, kann ich wirklich so sagen. Der Herr weiß das, dass ich jetzt nicht übertreibe. Und jeder, der diese Erfahrung nicht gemacht hat, dem fehlt was. Ich wünsche heute manchmal, das wäre bei mir noch so, leider ist das nicht so, oder selten so, aber das sind meine Erinnerungen an die Zeit meiner ersten Liebe. Das war eine wunderbare Zeit. Ich ging damals immer noch mit meinen Freunden in die Kneipe bis nachts. Ehrlich gesagt, hatte ich auch immer noch geklaut in der Zeit.
Ja.
Solch ein schräger Typ war ich. Aber es wandelte sich. Während ich vorher abends mit meinen Freunden da saß und wir lachten dann über die armen Brüder und Ältesten in Versammlungen, die da so ein armseliges, tristes, freudloses Leben führten, und wir hatten hier Spaß. Nach dieser Bekehrung hat sich das total geändert. Da habe ich gedacht, Mensch, es hat sich ein langweiliger Laden, immer Knobeln, deine letzten Pfennige und dergleichen mehr. Könntest du doch jetzt auf deinem Zimmerchen sitzen und in der Bibel lesen. Und dann kam eins nach dem anderen natürlich. Einmal, dass der Herr mir sehr deutlich machte, dass das wohl nicht der richtige Ort ist. Aber das hat sich dann von selbst erledigt. Da musste keiner kommen und mir sagen, da darfst du nicht mehr hin oder das darfst du nicht machen, sondern das wuchs in mir durch das Lesen der Bibel, durch das Leben mit dem Herrn. Aber es hat eine Zeit gedauert, bis einige Dinge in meinem Leben dann auch in Ordnung waren. Das sage ich gerade denen gegenüber, die in gläubigen Familien aufwachsen, weil die manchmal ganz große Probleme haben. Bin ich bekehrt, bin ich nicht bekehrt? Ich kann kein Datum nennen, an dem und dem Tag habe ich mich bekehrt. Manche von euch, die so total aus der Sünde kommen, ihr wahrscheinlich, ihr könnt genau sagen, da und da, um diese Uhrzeit. Das ist auch was Schönes, oder? Aber es ist doch nicht wichtig, dass man das Datum weiß. Wichtig ist, dass man lebt. Und das ist viel wichtiger, wenn ich einmal vor dem Herrn stehe, ich stelle mir das oft vor, dann interessiert das doch nicht, ob ich mein Datum da auch sagen kann. Vielleicht bin ich so verkauft in meinem Kopf oder so, mein Gedächtnis hat mich verlassen. Wichtig ist doch, dass ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Das heißt Glauben. Ich glaube nicht an meine Bekehrung, ich glaube nicht an ein Datum, sondern ich glaube an den Herrn Jesus, der am Kreuz für meine Schuld gestorben ist. Das ist wichtig. Jetzt haben wir also den Petrus hier vor uns in Lukas Kapitel 5, was wir vorhin gelesen haben. Und ich glaube, dass wir hier die entscheidende Wende in seinem Leben haben. Die Situation, eine durchgearbeitete Nacht, kein Erfolg, Müdigkeit, Enttäuschung. Das ist wahrscheinlich auch die Erfahrung, die der ein oder andere von euch hinter sich hat, dass in solch einer Situation der Herr in unser Leben tritt. Man ist am Ende. Man hat seinen Beruf oder sein Leben bisher einigermaßen im Griff gehabt, aber man steht auf dem Schlauch, buchstäblich oder bildlich gesprochen. Man kann nicht mehr. Das sind meist die Umstände, die zu unserem Heil führen. Er wäscht die Netze von dem ganzen Schlick, Schlamm oder Tank oder was da alles drin war. Frust, nur Gras, nur Dreck, kein Erfolg. Alles war umsonst. Ich glaube, jeder von uns muss dahin kommen, irgendwann im Leben, ob als Wiedergeborener oder als Nichtchrist, dass alles umsonst war und dass wir so nicht weiterleben können. Aber der Herr war da, eine Volksmenge stand vor ihm und wir lesen von ihm in Lukas 5, der Jesus sah zwei Schiffe, davon gehörte eins dem Simon und Andreas. Aber ihm geht es natürlich nur um einen, um den Petrus, und so geht es ihm auch heute um dein persönliches Leben. Denke nicht an deinen Nachbarn, sondern dass der Jesus auch in dein Leben hineinsprechen möchte. Der Jesus tritt in sein Schiff. Ich erinnere noch einmal, wie der Jesus dem Petrus immer näher kommt. In seinem Haus war er schon, aber jetzt in seinem engsten Lebensbereich ja, wo der Petrus fast kaum noch ausweichen kann, in sein Schiff. Und er bittet ihn, doch ein wenig vom Land hinauszufahren. Ich finde das so großartig, dass der Jesus, der Herr, den Petrus bittet um eine kleine Gefälligkeit. Damit fängt es oft an, auch in unserem Leben, dass der Jesus eine kleine Bitte ausspricht, dass wir ihm einen kleinen Finger geben, aber er möchte natürlich unser ganzes Leben haben. Er drängt hier nicht, er befiehlt hier nicht, er erwartet von Petrus hier keine Kopfstände, irgendwas besonders Außergewöhnliches, sondern etwas Kleines, ein wenig vom Land hinausfahren. Erinnern wir uns an Johannes 4, was ist der erste Schritt, diese Frau am Jakobsbrunnen zu gewinnen? Kannst du mir ein bisschen Wasser geben? Nur ein wenig. So steht der Jesus an der Tür und klopft an. Und wenn wir darauf eingehen, auf seine Bitte, dann wird unser Leben verändert. Er sitzt auch mit Petrus im Schiff, er lehrt die Menge, aber meint natürlich letzten Endes den Petrus. So tritt der Jesus dann auch immer näher in unsere Lebenssituation und dann berührt er auch unseren Lebensnerv. Hier damals bei Petrus die Erfolglosigkeit seiner Schifferei und so weiter. Er nimmt Anteil daran. Ich weiß nicht, was bei dir ist. Vielleicht der Beruf, vielleicht die Gesundheit, vielleicht deine Familie, deine Ehe oder dein Hobby, dass irgendetwas auf wackeligem Boden plötzlich steht, nicht mehr so klappt wie früher. Das sind oft die Situationen, wo der Jesus uns dann bittet, doch ein wenig Raum, ein wenig Zeit, ein wenig Platz für ihn zu haben, zuzuhören. Vielleicht ist es Zuhören heute Morgen für dich der Moment, wo der Jesus auch in dein Leben treten möchte. Er hat dich schon lange im Visier und jetzt sitzt du hier, hörst zu, er bittet dich ein wenig, eine halbe Stunde oder 35 Minuten, einfach mal hinzuhören. Die Bibel sagt, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Die Predigt aus dem Wort Gottes. Deswegen ist es gut, dass du hier bist. Und der Jesus, der von ihm so etwas Kleines erbittet, er gibt es ihm nicht nur hundertfältig zurück. Fahr hinaus und lass dein Netz raus. Warum hinaus? Hätte doch gleich am Ufer sein Netz auswerfen können. Das war doch für den Sohn Gottes eigentlich egal, ob mitten am See oder am Ufer. Ich habe wenig Ahnung von Fische, ich esse auch nicht gerne. Aber wenn ich mich recht entsinne, findet man die im Allgemeinen doch mehr im seichten Wasser, oder? Ja, Fisch. Die Angler sitzen man immer am Ufer, sitzen manchmal auch am... Aber ich kenne mich da echt nicht aus. Was? Kann weit draußen sein? Okay. Okay, gut. Also da habe ich nicht so eine Ahnung von. Aber für den Herrn wäre es ein kleines gewesen, ihm da das Netz zu füllen, auch am Ufer natürlich. Aber er sagt zu ihm, fahre hinaus auf die Höhe. Das heißt, mitten auf den See hinaus, vielleicht eine halbe Stunde, ich weiß nicht, wie lange er da gerudert oder gepaddelt ist. Warum? Warum nicht sofort? Abstand? Wovon? Okay. Sollte vielleicht nicht unbedingt von allen gesehen werden. Gibt es noch einen Grund? Einfach nur einen Gedankenanstoß. Ich weiß es auch nicht genau. Okay, was meinst du?
Weg aus dem Seichen.
Bitte?
Weg aus dem Seichen.
Weg aus dem Seichen? Ja, ihr werdet schon philosophisch hier. Was meinst du? Also ich würde ganz einfach mal sagen, dass der Petrus Zeit hatte zum Nachdenken, zum Abwägen. Und das ist im Allgemeinen die Weise des Herrn. Es gibt manchmal Situationen, wo er sagt zu dir, jetzt steig herab von deinem Baum und gib Gas, mach voran, zögere nicht. Aber im Allgemeinen überredet der Jesus uns nicht zu blitzschnellen Entschlüssen, sondern er gibt uns Zeit. Und ich denke, so hat der Jesus auch dem Petrus Zeit gegeben, jetzt eine halbe Stunde oder Stunde, ich weiß nicht wie lange, einfach nachzudenken, auf wen er sich hier eingelassen hat und was wohl auf ihn zukommt, was das bedeutet, diesem Herrn zu vertrauen, fahre hinauf auf die Höhe und wirf dein Netz aus. So sollst du auch nicht eine Entscheidung treffen, im Rausch oder in der Begeisterung, ganz spontan, sondern du solltest dir Zeit nehmen, die lässt der Herr dir auch, mit kühlem Kopf eine Entscheidung zu treffen, die für dein Leben lebensentscheidend ist. Das, denke ich, war mit einer Absicht des Herrn hier. Nun, als der Herr Jesus dem Petrus diesen Befehl gibt, antwortet Petrus Meister, das war seine bisherige Beziehung. Also was du da erzählst, wir haben die ganze Nacht gefischt und es ist an sich unwahrscheinlich, dass ich jetzt hier solch eine Übung mache. Aber auf dein Wort hin will ich das tun. Und da sehen wir, dass doch jetzt in diesen Begegnungen ein Vertrauen gewachsen ist und das muss auch bei dir da sein. Glauben heißt Vertrauen. Du kannst nur jemandem vertrauen, den du kennst. Wenigstens ein bisschen kennst. Deswegen ist es wichtig, dass du die Bibel liest, auch Gemeinschaft mit Christen hast und weißt, auf wen du dich einlässt. Aber weil du das sagst, will ich das versuchen. Will ich etwas machen, was meiner Erfahrung widerspricht? Ich tue es, weil du es gesagt hast. Das heißt Glauben. Gott sagt etwas, der Jesus sagt etwas und ich tue es, ich bin gehorsam, ich vertraue darauf. Und dann macht man eine Glaubenserfahrung, eine Menge Fische, so dass das Netz zu reißen drohte. Das Interessante ist, dass der Petrus hier nicht in Jubel ausbricht und die vielen Fische sieht, den Fang seines Lebens gemacht hat. Damals in Johannes 2, wo die Jünger dabei waren und das Wunder sahen, Wasser in Wein, da lesen wir, er offenbarte seine Herrlichkeit und die Jünger glaubten an ihn. Aber hier bei diesem Wunder, da sehen wir, dass etwas ganz anderes passiert, dass der Petrus zur Selbsterkenntnis kommt. Entsetzen hatte ihn erfasst und die, die bei ihm waren, die anderen Schiffe waren ja auch da unterwegs. Und er sieht sich plötzlich angesichts dieses Wunders im Licht der Heiligkeit und der Größe Gottes und alle Selbstgerechtigkeit verschwindet. Und er macht eine Erfahrung, die wir früher oder später alle machen müssen. Manche machen die bei der Bekehrung. Ich habe sie eigentlich erst nach meiner Bekehrung gemacht, so komisch es auch klingt, dass man sich ein Stückchen selbst erkennt. Ja, und wenn man sich wirklich erkennt, ich glaube, das dauert Jahrzehnte in der Nachfolge Jesu, ob ich mich jetzt schon erkannt habe, weiß ich nicht. Aber je länger wir mit dem Herrn folgen, umso mehr wissen wir, ja, wie sündig und verloren wir sind, wenn wir den Jesus nicht hätten. Aber es muss ein Zeitpunkt kommen, wo wir wissen, wir sind schuldig, wir können von Gott nicht bestehen. Und das war hier der Zeitpunkt bei dem Petrus, dass er wusste, dieser Herr ist Gott und dieser Fischfang, der war ihm jetzt gar nicht mehr wichtig, sondern er wusste, wir beide, wir passen nicht zusammen. Wir gehören nicht in ein Boot. So wie ich bin, Herr, kannst du keine Gemeinschaft mit mir haben. Da finden wir das Einartige, dass er auf der einen Seite zu den Knien oder zu den Füßen Jesu niedersinkt, praktisch ihn festhält, und sagt, geh von mir hinaus, Herr, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und der Herr hätte natürlich rausspringen können aus dem Boot, aber das ist natürlich nicht hier die Sache. Petrus wusste, Herr, wir beiden, wir gehören nicht zusammen. Und doch, wenn ich dich nicht festhalte, wenn ich dich nicht habe, dann komme ich hier nicht mehr raus, dann komme ich nicht mehr weiter. Das ist die Erfahrung, die jeder macht, der den Herrn Jesus kennenlernt. Dass man weiß, ich bin verloren, ich brauche Rettung, ich brauche Vergebung meiner Sünden. Herr, ich brauche dich. Und doch, wir sind so verschieden, wir passen nicht zusammen. Ich muss Vergebung meiner Sünden haben, ich brauche ein neues Leben. Und dann spricht er ihn auch nicht mehr als Meister an, sondern als Herr. Fürchte dich nicht, sagt der Jesus zu ihm, von nun an sollst du Menschen fangen, nicht mehr das Meer, Netze, Fische, sondern er sollte eine neue Aufgabe bekommen. Er war noch kein Apostel, er war noch keine Säule, aber hier finden wir den Anfang seiner Jüngerschaft, seiner Nachfolge. Er tritt hier in die Schule Jesu ein, von nun an. Er bringt sein Schiff ans Land mit den anderen, das alte Leben wird abgeschlossen, geordnet, dann lesen wir, in Markus 1, Vers 20, sie verließen alles, den Vater Zebedäus, die beiden Jakobus und Johannes, ihre Tagelöhner und sie beginnen ein neues Leben. Und hier lernen wir, dass Bekehrung und Nachfolge zusammengehören. Herr ruft in seine Nachfolge, wenn wir zur Bekehrung kommen, wir bringen ihm nicht nur unsere Sünden, sondern auch unser Leben. Wir haben 10:45, ich mache hier Schluss und würde dann gerne heute Abend dann fortsetzen, wie dann der Charakter des Petrus noch deutlicher wird, welche Gefahren damit verbunden sind und wie er dann auch vom Herrn da geheilt wird und korrigiert wird.